Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen, fast live aus Berlin.
Heute wird's richtig stylisch, und zwar auf dem Kopf. Mein Gast ist Petra Benz. Sie betreibt eine Hutmanufaktur in Berlin-Wilmersdorf. Während die meisten von uns maximal eine verbeulte Basecap im Schrank haben, zaubert sie Hüte, die Geschichten erzählen, Persönlichkeiten verändern und Köpfe krönen. Wir reden über Handwerk, über Mode, Berliner Originale und natürlich darüber, warum ein Hut weit mehr ist als nur ein Sonnenschutz. Also, Hut ab, los geht's, herzlich willkommen, Petra Benz.
Ja, ich freue mich total, dass ich hier sein darf und dass ich hier was über meine Hüte erzählen darf.
Das darfst du, und nicht zu kurz, liebe Petra. Genau, wie kommt man eigentlich auf die Idee, ich mache Hüte? War das damals für dich Berufung oder war das eher ein Zufall?
Also Hüte machen will und wollte ich, seitdem ich denken kann. Ich war noch ein ganz kleines Kind, haben wir immer Sonntagsbesuche bei meinen beiden Großmüttern gemacht. Und meine Großtante hatte einen Hutladen ab den 20er Jahren, also über die Kriegsjahre hinweg. Insofern war bei meinen Großeltern eine große Hutsammlung vorhanden, bei Opas und Omas, alle beiden. Und ich habe dann die Sonntage, die langweiligen Sonntage immer genutzt und habe die Schränke ausgeräumt, die Hutschachteln bewundert, die Hüte bewundert und natürlich immer eine kleine Modenschau in den Schlafzimmern gemacht, ganz heimlich. Und fand es ganz toll und wusste, dass mein einziger Wunsch, dass ich irgendwann mal Hüte mache und so einen schönen Laden habe.
Also du bist mit der Leidenschaft für das Kopfschmuckhandwerk aufgewachsen. Du hast das schon erwähnt, das war in den 1920er Jahren in Süddeutschland. Du kommst gebürtig aus?
Ich komme gebürtig aus Herrenberg. Mhm. Das ist, ja, kennt man von Mercedes-Benz, nicht nur mein Name. Also Daimler ist ja in Böblingen, genau, ja. Und da gehört Herrenberg dazu.
Ja, schön, also aus Baden-Württemberg, und wie du nach Berlin gekommen bist, dazu sprechen wir gleich. Da warst du ja noch eine Jugendliche, ein Teenager. Und ich kann mir vorstellen, in so einem Alter, da träumt man jetzt nicht zuerst davon, vielleicht Hutmacherin zu werden, Modistin zu werden, sondern vielleicht etwas anderes zu machen. Wie war das denn bei dir?
Ja, ich war so ein ganz außergewöhnlicher Teenager. Mich hat der Club nicht interessiert. Ich bin nicht gerne ausgegangen. Ich habe unheimlich viel Klavier gespielt, leidenschaftlich Klavier gespielt, genäht, Handarbeiten gemacht. Also das war so meine Welt. Ich war immer so ein bisschen, mich haben immer diese Sachen aus der Vergangenheit interessiert, alte Filme, alte Kleider, war auch immer anders angezogen. Also mich hat jetzt nicht die Jeans interessiert, die in war. Ja. Mich haben eher die alten Kleider interessiert.
Das heißt, diese Sturm- und Drangzeit, die man da als Teenager hat, die gab es bei dir so gar nicht?
Nee, als Teenager gab es die nicht. Die habe ich dann irgendwann nachgeholt.
Und dann bist du in dein erstes Leben, du sprichst selbst davon, das erste und das zweite Leben, das erste Leben gestartet, denn du hast ja dann erstmal bis in eine völlig andere Branche zunächst gewechselt, nämlich in die Hotellerie.
Genau. Also ja, ich wollte ja eigentlich, das habe ich ja von Anfang an gesagt, ich wollte unbedingt Hutmacherin werden. Nun ist es halt, war das natürlich die 80er Jahre, wo ich die Schule beendet habe, 1983. Und da war es für die Hüte eine ganz, ganz schwere Zeit. Und man konnte sich irgendwie das gar nicht vorstellen, dass diesen Beruf irgendjemand lernt und ausübt. Mhm. Vor allem in so einer schwäbischen Kleinstadt und noch mit so einem schwäbischen kaufmännischen Vater, der natürlich klar das Beste für seine Kinder will, möchte, dass sie was Gutes und was Sicheres und was Ordentliches lernen. Und so war es eben bei mir auch. Und so kam es nicht dazu, dass ich eine Ausbildung zur Hutmacherin gemacht habe. Und ja, das war so ein bisschen so eine Streitigkeiten, die ich da immer hatte und so Widerstände, die ich da einfach hatte. Und ja, ich habe mir dann einen Ausbildungsberuf in der Hotellerie gesucht. Das war das Zweite, was ich mir habe vorstellen können. Und das habe ich auch leidenschaftlich und gerne ausgeübt.
Ja, du warst in vielen großen Häusern, in vielen namhaften Häusern, und du warst vor allem viel unterwegs in Italien, in der Schweiz, also international.
Genau. Also ich habe in Tübingen gelernt, in einem sehr schönen Betrieb, also ein Familienbetrieb. Es waren auch zwei Häuser. Und von da aus bin ich dann kurz nach Stuttgart, war dort im Hinterkondi als Barchefin. Das war auch eine sehr, sehr schöne Zeit. In der Bar habe ich sehr gern gearbeitet.
Ja.
Und danach bin ich dann ins Tessin gegangen, an Lago Maggiore, auch in ein wunderbares Haus, das Hotel Giardino.
Mhm.
Und ja, danach war ich dann wieder ein bisschen in der Stuttgarter Region. Und dann bin ich nach Südfrankreich. In Italien war ich noch, in Florenz. Und danach bin ich dann nach Berlin.
Und man munkelt, dass du mal bei Pizza Hut gearbeitet hast.
Das stimmt, ja. Ich war in meiner Berliner Zeit, in meiner ersten, ich habe zwei Berliner Zeiten, in meiner ersten Berliner Zeit war ich bei Pizza Hut. Und zwar hat mich wahnsinnig weniger die Pizza interessiert, aber das Management, das dahinter steht und die, ja, ich sag die kaufmännischen Kalkulationen, das fand ich total faszinierend. Und wer mal bei Pizza Hut oder McDonald's oder in diesen Betrieben im Management gearbeitet hat, ich glaube, der braucht fast kein BWL-Studium mehr.
Ja, das glaube ich.
Es war sehr interessant.
Hut ab vor der Pizza.
Genau, da war ja auch schon ein Hut drin.
Der musste sein. Einmal kann ich den bringen in dieser Ausgabe. Alles gut. Also total spannend. Und dann bist du irgendwann aber auch einer Meisterin begegnet.
Ja. Also, nach Pizza Hut habe ich dann noch eine Zusatzausbildung in der Hotellerie gemacht, also eine Fortbildung.
Mhm.
Ich habe dann meinen Touristikfachwirt gemacht und eigentlich war dann mein Ziel, dass ich einen Betteneinkauf für die Touristikbranche mache. Ich wollte dann reisen und Betten einkaufen für Touristikunternehmen. Dann ist mir der Vater meiner Kinder begegnet und ich habe dann 99 und 2000 eine Tochter und einen Sohn zur Welt gebracht. Der hatte dann ein kleines Restaurant mit schwäbisch-badischer Küche. Dort habe ich mitgearbeitet in der Zeit der Familiengründung. Das hat leider nicht so lange gehalten. Wir haben uns dann getrennt. 2003, da bin ich nach Baden-Württemberg zurück und habe dann dort wieder gearbeitet in dem Betrieb, wo ich gelernt hatte, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Und da habe ich eine schöne Aufgabe gehabt. Da habe ich mich nur um Feste gekümmert und Veranstaltungen geplant. Ich habe überwiegend Hochzeiten geplant und durchgeführt und Gäste aus der Politik betreut. Mhm. Ja, und dann bin ich 2010 mit meinem Sohn wieder nach Berlin zurück. Und dann ist mir die Hutmacherin auf dem Markt begegnet.
So rein zufällig.
Ja, ich bin so eine Flohmarktgängerin.
Ja.
Ich gehe immer sonntags auf den Flohmarkt und bin ich ein paar Mal an dem Stand vorbei und dann hat die Hutform verkauft, die hat ihr Atelier aufgelöst und Filze verkauft. Ich dachte, kaufst du dir mal noch mal so eine Hutform? Und dann habe ich mir die gekauft und den Filz dazu und ja, dann dachte ich, ja, jetzt muss ich ja mal schauen. Irgendwie muss es doch, wie man einen Nähkurs machen kann, muss man doch irgendwo auch einen Workshop machen können.
Ja.
Ganz Berlin rumtelefoniert, niemand hat Workshops angeboten, alle Hutmacherinnen haben, niemand hat das gemacht. Und dann habe ich jemanden gefunden in Deutschland, der das macht, habe mich angemeldet und hat meinen ersten Hutmacher-Workshop in Solingen gemacht bei einer Hutmacherin. Ich habe in meinem ersten Workshop gleich drei Hüte gemacht.
Weißt du denn noch, wie dein allererster Hut aussah?
Ja, das weiß ich. Das war ein kleiner Zylinder, der so ein bisschen schräg gearbeitet war oben. Also nicht oben am Kopf, das war nicht gerad, sondern das habe ich ein bisschen abgeschrägt. Das war mein erster Hut und er war grasgrün.
Okay.
Also. Genau.
Würdest du ihn denn heute noch tragen oder sagst du so grasgrünes inzwischen aus der Mode?
Nein, mir ist egal, was Mode ist und was nicht. Ich setze das auf und ziehe das an, was mir gefällt. Ja, den würde ich heute noch tragen. Ich habe den dann auch wirklich verkauft. Ich habe den ganz lang gehütet und dann habe ich den in meinem Laden. Und Das ist mir so richtig schwer gefallen. Ich habe richtig mit mir gerungen, aber ich habe ihn dann verkauft.
Aber das heißt, liebe Petra, du hast dann deine formale Ausbildung auch zur Hutmacherin bei dieser Meisterin
ganz genau
gemacht.
Also ich habe dann, es ging dann weiter, ich habe dann wieder Filze gekauft, wieder Form gekauft. Dann habe ich auf eBay meine ganzen Hutformen, meine ganze Werkstatt zusammen gesteigert und gekauft. Und die Hutmacherin hat mir angeboten, dass sie mir Unterricht gibt.
Mhm.
So bin ich circa 2,5 Jahre zu ihr zum Unterricht gegangen und habe mit ihr alles gemacht. Herrenhüte, Damenhüte, Festinäder. Also wir haben alles in alles durchgegangen. Sie hat mir Reparaturen gezeigt, sie hat mir Reinigungen gezeigt, alles. Also ich habe einfach alles gelernt. Und wir sind nicht nur einmal alles durchgegangen, wir haben das immer wieder wiederholt. Und ja, ich hatte quasi 2,5 Jahre Einzelunterricht.
Mhm. Wie ist denn das eigentlich in so einer Ausbildung? Wie lange dauert die? 2,5 Jahre, 3 Jahre?
Ich habe ja keine klassische Ausbildung gemacht. Das habe ich ja alles privat gemacht. Also ich sag mal, wie wenn man Klavierstunden nimmt, habe ich Hutmacherstunden genommen. Und nebenher musste ich doch richtig arbeiten. Ich musste Geld verdienen und Miete zahlen und Kind großziehen.
Also es war schon auch so eine Art Doppelbelastung.
Ja. Das habe ich dann gemacht, wenn ich hatte einen Teilzeitjob und nach dem Teilzeitjob bin ich Hüte machen gegangen.
Und wenn wir jetzt mal ein paar Jahre nach vorne blicken, dann kam irgendwann das Jahr 2016. Da hast du dir nämlich einen großen eigenen Traum erfüllt.
Genau. 2016 habe ich das dann nicht mehr ausgehalten. Ich habe dann in meinem Zuhause, also in meiner Wohnung, Hüte gemacht, die online verkauft, bin auf Märkte gegangen. Und dann ist es aus allen Nähten geplatzt bei mir zu Hause. Und dann dachte ich, jetzt brauche ich einen Laden.
Ja.
Und dann bin ich auf die Suche gegangen und dachte mir, ja, es ist echt schwierig, eine Ladenmiete zu wuppen mit Hüten, so anzufangen. Kind geht noch in die Schule, man hat ja Verpflichtungen, ist ja nicht egal, ob der Kühlschrank voll oder leer ist.
Mhm.
Und dann dachte ich mir, ich schaue jetzt mal, ob ich nicht was finde, wo ich auch wohnen kann. Und so habe ich dann den Laden in Wilmersdorf in der Nassauischen Straße gefunden. Und da war vorher ein Wollgeschäft drin und die Frau hat auch in ihrem Wollladen gelebt. Und mein Glück war, dass sie schon alles ausgebaut hatte, Küche, Bad. Hat mir viel Geld und Arbeit erspart. Ja, so konnte ich da einziehen. Und seitdem lebe ich und arbeite ich dort.
Ist auch schon wieder 10 Jahre her. Und wie sich die Mieten entwickelt haben, das macht ja alles keinen Spaß mehr. Also würdest du denn mit Blick zurück jetzt im Jahr 2026 nochmal so einen Laden anmieten?
Nur unter den Umständen, dass ich dort auch leben kann. Also es war genau die richtige Entscheidung, wenn ich mir überlege, dass ich noch eine Miete gehabt hätte. Zum Laden dazu hätte ich niemals geschafft. Dann kam Corona, ja auch relativ schnell, quasi in meiner Aufbauphase 2020, dann schon die ersten Lockdowns. Das hätte ich niemals überlebt, wenn ich nochmal eine Wohnungsmiete gehabt hätte.
Ja, das glaube ich gerne, ja. Das Schöne ist ja bei dir, du vereinst ja die Nostalgie mit Nachhaltigkeit, auf die kommen wir gleich auch noch. Denn in deinem Laden, da findet man nicht nur die neuen, die stilvoll zeitgenössischen interpretierten Hüte, sondern vor allem auch so Vintage-Stücke, ne? Also Reparatur, Upcycling, also alles mit dem Ziel, Kopfbedeckungen möglichst lange tragbar zu halten.
Genau. Ich finde, es ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man nicht nur herstellt und immer alles neu macht und immer alles wegschmeißt, sondern dass die Leute auch die Möglichkeit haben, ihre Sachen reparieren zu lassen. Und gerade beim Hut habe ich so das Gefühl, also ich habe ganz viel so eine ältere Männer, die lieben einfach ihren Hut. Und auch wenn die das Geld haben, sich einen neuen zu kaufen und das für die kein Problem darstellt, die wollen das gar nicht. Die wollen halt das, was sie gewohnt sind. Und das ist mir so aufgefallen. Wie gesagt, gerade den älteren Herren, die hängen ganz besonders an ihren Hüten. Und ja, die kommen dann regelmäßig, lassen die reinigen, lassen die wieder aufbügeln. Wechselt man die Bänder, gerade das Innenband, das Schweißband muss öfters auch ausgewechselt werden. Und oft ist ja dann auch das Außenband nicht mehr so schön. Also das mache ich sehr, sehr viel.
Also das würde mich nämlich auch schon mal interessieren, liebe Petra, wer denn eigentlich zu dir kommt, sind es dann die wirklichen Hutliebhaber oder sind das extravagante Persönlichkeiten oder auch ganz normale Leute?
Also es ist alles. Ich habe also natürlich diese Hutliebhaber, diese habe ich ja gerade beschrieben, diese älteren Herren, die es gibt ja durchaus bei mir in Wilmersdorf, die nie ohne Hut aus dem Haus gehen, die vorbeigehen, wenn ich vor meinem Laden stehe, den Hut ziehen und mich grüßen.
Oh, wie nett.
Ja, ist ganz schön, wie früher.
Ja.
Und dann habe ich auch viele ältere Damen. Es ist auch immer eine schöne Geschichte, die kommen dann oft und sagen, ach, den Hut hat mir mal mein Mann geschenkt, ich trage ihn so nicht mehr, können wir da nicht was anderes draus machen, da arbeite ich die um für die Frauen und dann haben sie wieder Freude, denn das ist auch noch eine nette Geschichte dazu. Bei mir auf der Ecke, da ist jetzt heute ein Café drin, war viele, viele Jahre auch ein ganz bekanntes Hutgeschäft, Kati Hüte in Berlin. Auf der Ecke war da dieser Laden und die Frauen kommen dann mit den Hüten, den sie dort mal oder den der Mann dort mal gekauft hat und die freuen sich, dass jetzt wieder in der Straße ein Hutladen ist und der Hut wieder tragbar gemacht wird.
Ja, das ist ja auch was Schönes.
Ja, also das finde ich auch.
Ja, ich wünsche dir und auch allen, die in diesem Beruf noch arbeiten, dass sie noch viele Jahrzehnte diesen Beruf ausüben können. Der muss erhalten bleiben.
Ja, das ist unbedingt.
Ja.
Und dann gibt es auch junge Frauen, junge Männer, also die auch kommen, ein Erbstück haben, das aufarbeiten lassen. Also das gibt es alles. Und weil du vorher gefragt hast,
ja.
Also ich habe Kunden von jung bis alt, ich habe extravagante und ich habe auch ganz, ganz normale Menschen.
Ja, dein Laden ist mehr als ein Geschäft. Das ist irgendwie so ein persönlicher, so ein magischer Ort. Aber man muss klingeln bei dir.
Man muss klingeln bei mir, genau. Ich hatte, als ich 2016 angefangen habe, eine nicht so schöne Erfahrung. Ich hatte eine wunderschöne Holzkasse aus den 20er Jahren.
Mhm.
Und am Anfang war die Ladentür noch auf und ich bin nur nach hinten und habe eine Nadel geholt. Und plötzlich hat es gescheppert und Kasse war weg und ja, kam halt jemand rein und hat die ganze Kasse mitgenommen.
Ja, das bleibt leider nicht aus in der Hauptstadt, aber da hast du dich dann glücklicherweise schützen können, also dir ist nichts passiert?
Nee, mir ist nichts passiert. Und die Polizei kam dann und hat gemeint, ich muss unbedingt immer abschließen. Nachdem der Polizist erstmal gelacht hat, dann ich gesagt, was lachen Sie denn? Sagt er zu mir. Also wie dreist muss man sein, wenn ich, also da drüben ist der Juwelier, da gibt es 1000 Geschäfte, wo man mehr holen kann. Ich würde nie auf die Idee kommen, um zu denken, dass im Hutladen auch nur irgendwie irgendwas in der Kasse ist.
Naja, ich denke mal, beim Juwelier hast du vielleicht noch ein Security vor der Tür stehen.
Ja.
Sieht man ja oft, gerade am Kudamm. Und bei dir eher nicht. Ne? Also, wer mal bei dir war, das ist ja so eine historische Wohnatmosphäre. Da steht, glaube ich, auch ein Klavier.
Da steht ein Klavier. Also, das Klavier steht direkt im Atelier und dann habe ich vom Atelier aus eine Empore hochgebaut, weil das ist ja mein Wohnzimmer. Da steht mein Sofa und mein Cello.
Ja, in der Werkstatt.
Genau.
Genau. Und dann gibt es noch Erinnerungsstücke. Du hast dort auch Ballettschuhe zum Beispiel stehen.
Das ist der Ballettschuh von meiner Tochter. Ja, den habe ich in so einem alten Uhrenkasten drin. Da steht der drin.
Schön, also das schafft natürlich auch so eine warme, so eine einladende Stimmung.
Ja.
Und da fühlen sich deine Besucher dann auch sofort wohl.
Ja, die freuen sich immer und finden das immer schön. Und die Kunden, die vorne im Laden stehen, sagen, ach, darf ich mal ins Atelier schauen? Dann darf man das immer.
Also da kommen wir demnächst mal alle vorbei. Alle, die uns jetzt zuhören, die dürfen dann auch mal mit. Dann wird's voll bei dir, das kann ich dir schon mal sagen. Ne?
Das ist kein Problem.
Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag bei dir aus? Gibt's den überhaupt?
Ja, eigentlich ist jeder Tag anders, aber natürlich habe ich auch ein Tagesgeschäft, wie man so schön sagt. Ich öffne meinen Laden immer um 12. Das heißt nicht, dass ich lang schlafe oder morgens nichts mache. Man kann ja nicht nur den ganzen Tag hinsitzen, Hüte machen. Ich habe ja auch Büroarbeit zu tun. Ich muss die geliebte Steuer machen. Ich muss Bestellungen machen. Ich kommuniziere mit Kunden. Ich muss mich um meine Webseite kümmern.
Mhm.
Also es gehört ja auch viel Kaufmännisches dazu, wenn man einen Laden betreibt.
Ein echter Fulltime-Job.
Ja.
Was macht denn für dich, liebe Petra, die Faszination Hut aus? Du hättest dich ja damals vielleicht auch für Schuhe oder Taschen entscheiden können.
Das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Hüt ist einfach wunderbar. Ich finde es auch so wunderbar, wenn man einen Hut auf dem Kopf hat. Man ist so, also im wahrsten Sinne des Wortes, behütet und beschützt. Und ja, Mir geht es manchmal ein bisschen so, gerade auch in diesen Zeiten und aber nicht nur in diesen Zeiten. Wie gesagt, habe ich ja vorher gesagt, ich wollte auch nie in irgendwelche lauten Diskotheken gehen. Ich bin so ein Mensch, ich bin ja immer so gerne so für mich und ruhe so in mir, obwohl ich ja sehr temperamentvoll auch bin, aber irgendwo, ich brauche diese Ruhe und ich brauche auch diese Geborgenheit und auch so diesen Schutz. Und ich finde, ein Hut, der schützt mich. Und egal, ob ich zu Lidl oder Aldi einkaufen gehe oder schön auf den Flohmarkt gehe, ich habe immer einen Hut auf.
Ja, das mit dem Flohmarkt, das fand ich spannend. Das hast du mir auch im Vorgespräch erzählt, dass du deine gestalterische Inspiration ja auch so ein bisschen schöpfst aus Opern, aus alten Filmen, aus Flohmärkten. Auch aus dem Kiez, ja, Berlins Geschichte, das ist ja eine kreative Mischung, die auch so ein bisschen den Charme deiner Hüte prägt.
Das stimmt.
Ja. Und jetzt, wenn wir nochmal zum Hut zurückkommen, wie lange dauert denn eigentlich so ein Hut, bis dann aus einer Idee ein fertiger Hut wird?
Ach ja, das ist die Frage, die immer alle stellen.
Ja.
Das kommt halt immer.
Sorry.
Das kommt immer einfach auf den Hut an.
Ja.
Also bei mir ist es so, ich sitze da, gucke meine Form an, wenn ich jetzt meine Kollektion anfange. Also ich fange ja im Winter mit der Sommerkollektion an, im Sommer mit der Winterkollektion, weil ich ja alles selber mache. Ich habe keine Mitarbeiter, muss ich immer entsprechend früh anfangen. Dann setze ich mich halt hin und überlege mir, was könnte ich machen. Eigentlich gucke ich immer meine Formen an. So, das ist für mich das Einfachste. Und dann geht es in meinem Kopf los, dass ich mir überlege, welche Farbe und was ich jetzt als nächstes mache. So, Mozart hat ja mal gesagt, ist alles hier drin, ist alles in meinem Kopf, muss es nur noch aufschreiben. Und so ist es bei mir halt auch. Ich muss es dann nur noch machen. Ich bin auch jemand, ich zeichne das auch nicht und schreibe mir das auf. Das ist alles in mir drin.
Stimmt es eigentlich, dass in deiner Straße früher Marlene Dietrich gelebt hat?
Ja, sie hat da gelebt. Ich bin ja im unteren Stück der Nassauischen Straße und sie hat so zur Berliner Straße hoch zu uns gelebt, im Gartenhaus hinten.
Mensch.
Ja.
Und jetzt lebst du dort.
Ja, ich bin ganz stolz drauf.
Die Geschichte geht weiter.
Ja, die Geschichte geht weiter, genau. Und gerade steht sie in meinem Schaufenster.
Ja?
In meinem Schaufenster habe ich immer so große Schwarz-Weiß-Bilder mit schönen Hutmotiven. Und im Moment sitzt Marlene in meinem Schaufenster.
Ja, dann schaut sie dir zu bei der Arbeit, denn du fertigst ja nicht nur Einzelanfertigungen an, du bietest auch regelmäßige Hutmacher-Workshops an.
Genau. Ich gebe eigentlich in der Regel einmal im Sonntag einen Hutmacher-Workshop. Jetzt letzte Woche hatte ich Samstag und Sonntag. Da habe ich jetzt auch so ein eigenes kleines Atelier dafür gemacht, dass das nicht immer so stark ineinander übergeht und dass die Leute einfach in Ruhe auch ihren Hut machen können. Ja, das macht mir wahnsinnig viel Freude und ich bringe gern anderen Menschen, wenn es auch nur so ein Einblick ist, dieses Handwerk bei.
Ja, du bist ja auch mit Feuer bei, oder mit, wie nennt man das, Feuer bei der Flamme, nein. Also mit großem Engagement und Flamme bei deiner Arbeit. Also das bedeutet auch, dass die Teilnehmer dann unter deiner Anleitung ihren Traumhut selbst gestalten können.
Also es ist so, ich frage immer, was sie denn machen wollen. Im Vorfeld gibt es immer so eine Vorbesprechung, schon so 3-4 Wochen im Vorlauf. Und dann schicken sie mir Bilder zu. Entweder sie kommen vorbei oder sie schicken mir per E-Mail ein paar Bilder zu, was sie sich vorstellen. Und ich bespreche dann mit ihnen, was machbar ist von ihrem Wunsch. Ist ja nicht alles machbar. Eine Anfängerin oder ein Anfänger muss ja einen Hut machen, was er auch bewältigen kann. Das klappt immer wunderbar, da kommen wir immer zusammen, machen wir diese Besprechung, sodass dann am Workshop-Tag gleich losgelegt werden kann und wir gleich arbeiten können.
Das haben Sie gut gemacht.
Genau.
Ja? Okay, gut.
Und das klappt eigentlich auch immer richtig, richtig super und die Leute freuen sich. Und mein Ziel ist auch, dass wirklich jeder mit einem guten Hut nach Hause geht. Und wenn mal was nicht so klappt, dann mache ich das dann fertig und kann man das ein bisschen später abholen.
Ja.
Also das ist immer gewährleistet.
Also das mit den Wortwitzen übe ich noch ein bisschen. Ich versuche es ja immer wieder einzubringen. Okay. Gibt es denn irgendwelche Materialien, mit denen du am liebsten arbeitest oder auch solche, bei denen du denkst, nie wieder?
Ich arbeite sehr, sehr gern mit Haarfilz und Wollfilz. Also Filz ist so schon mein Lieblingsmaterial, wenn es jetzt ums Hüteziehen geht.
Ja, du sagst ja auch, also je nach Modell nimmt ja so ein Hut auch 4 bis 16 Stunden Handarbeit in Anspruch.
Ja. Ja. Also genau, man kann das immer nie so genau, deshalb ist es immer schwierig mit der Frage, das ist halt einfach, was mache ich, wie viele Details sind dran, ja.
Und was du auch mal in einem Interview, was dir wichtig war zu betonen, ist nämlich, dass Hüte ja kein Luxusgut sein sollen, sondern dass die persönliche Beratung und auch faire Preise dir wichtig sind.
Das ist mir total wichtig, weil ich finde alles ganz, ganz furchtbar, wenn schöne Sachen immer nur für Menschen gemacht werden, die sich, wie sagt man immer so schön, die sich das auch leisten können. Und ich habe halt ganz oft auch erlebt, dass einfach, ja, warum soll denn jemand, der noch studiert oder einfach nicht so ein großes Portemonnaie hat, nicht schön sein und nicht das Recht haben, sich was Schönes kaufen zu können? Ich möchte, dass meine Hüte sollen kein Luxusartikel sein. Das muss bezahlbar sein. Und ich habe schon so die eine oder andere Braut gehabt, die sich, ja, die dann ihre Vorstellungen mir sagt, was sie auf dem Kopf haben möchte. Und dann rechne ich ihr das aus, dann sehe ich ihr Gesicht und dann sage ich immer, ja, jetzt Hand aufs Herz, was können Sie denn zahlen, was geht denn?
Ja.
Und dann mit ein paar kleinen Änderungen kommen wir da immer zusammen, weil das, finde ich, ist auch was ganz, ganz Wichtiges.
Ja, das ist eine schöne Einstellung. Schön, dass du die hast. Was war bisher der komplizierteste Hut, den du gemacht hast? Gab es da überhaupt einen?
Weißt du, manchmal sind es so, es sind eigentlich diese Sachen, die ich ja jetzt so von mir aus, die ich selber kreiere, die finde ich nie so kompliziert, weil da kommt es alles so aus mir raus. Und dann habe ich ja vorher gesagt, ich habe den Hut so immer grob, ich habe das Ziel so grob im Auge und dann lasse ich mich immer drauf ein. Dann entstehen bei mir die besten Sachen. Wenn mal was nicht funktioniert, dann entstehen immer die schönsten Sachen. Ich erzwinge auch nichts. Bei mir kann auch sein, dass so ein Hut dann mal eine Woche steht und ich weiß nicht, was ich mit ihm machen soll und plötzlich irgendwann in der Nacht kommt mir die Idee, dann stehe ich auf und mache weiter.
Ist wie mit einem Mann.
Ja. Ganz genau.
Oder? Ja. Gewisse
ja, ganz genau.
Ähnlichkeiten sind nicht von der Hand zu weisen, sind nicht vom Hut zu weisen.
Ja.
Ich frage das auch deswegen, liebe Petra, weil es gibt ja auch so Star-Designer, zum Beispiel Philip Tracy, ja, der für Lady Gaga, Madonna, Grace Jones dann Hüte entworfen hat, so der offizielle Hutmacher des britischen Königshauses. Und wenn man seine Kreationen sieht, da denkt man sich, wow, wie viel Arbeit muss in dieser Hutbedeckung stecken?
Ja, klar, ganz klar. Das ist halt irgendwie, das ist halt einfach auch was ganz was anderes, was ich jetzt mache, sage ich mal. Er macht ja nur so außergewöhnliche Sachen und ich mache das auch, aber eben nicht nur. Ich bin halt so am Volk dran.
Sehr gut,
so
das ist ja auch wichtig. Volksnah, wie man dich jetzt schon kennenlernen durfte. Arbeitest du oder nutzt du für deine Arbeit inzwischen auch künstliche Intelligenz oder ist das für dich völlig fremd, weil du dir denkst, naja, das geht ja wirklich um Handarbeit, da brauche ich jetzt keine KI?
Nein, ich nehme keine KI, aber ich musste neulich ein schickes Artikelchen schreiben für den Tagesspiegel. Also so ein Werbe, kein Artikel, eine Werbeanzeige machen für den Tagesspiegel. Und da habe ich so einen Teaser gebraucht und dann ist mir nichts eingefallen. Und dann habe ich doch mal die KI gefragt. Also das ja, aber sonst mit den Hüten. Nein, bei mir ist alles Handwerk.
Ja. Das ist gut.
Genau.
Ich hatte jetzt Ende Februar bei mir im Podcast eine künstliche Intelligenz zu Gast. Das erste Mal keinen Menschen, sondern ich sprach tatsächlich 45 Minuten mit einer KI. Über die Welt, was ihr wichtig ist, wie wir uns Menschen mit Maschinen vielleicht besser auseinandersetzen sollten und umgekehrt. Das war super spannend.
Das glaube ich.
Ja. Und du erkennst am Ende, ich bin dann einmal auf diese KI noch reingefallen, also der hieß Alex, wir haben uns dann natürlich auch geduzt und meinte dann, Mensch, von wo aus bist du denn zugeschaltet? Und er dann, ja, ich komme hier aus einer Cloud und du bist in Berlin. Ich so, ja, ich wohne hier und so weiter. Also man überlegt dann irgendwann auch nicht mehr, man denkt sich, das ist eine Person, die hier gegenüber nicht steht, sondern zugeschaltet ist. Das ist schon verrückt geworden.
Ja, du musst mal eingeben. Das habe ich neulich gemacht. Ja. Ich habe auf Google eingegeben, was die KI auf Google über mich weiß. Unfassbar. Die weiß auch viel. Also ja, das ist, aber ich bin froh, dass ich bei meiner Arbeit ganz ehrlich damit nichts zu tun habe. Und für mich ist es wirklich ein Luxus, dass ich so leben und arbeiten darf. Auch wenn ich mit 59 Jahren eine 6,5-Tage-Woche habe. Eine Woche Urlaub im Jahr, mehr kann ich nicht machen. Die verbringe ich immer in Florenz.
Schön.
Und bin ich trotzdem total glücklich.
Aber Petra, 59 ist das 9,49.
Ja.
Ja, und du siehst aus maximal wie 35.
Ach, also, danke für die Blumen.
Ja, du, mit einem Hut, das ist nämlich auch so ein Ding. Also bei Hüten denke ich ja auch an Filme, zum Beispiel Indiana Jones, ja, oder die Blues Brothers.
Ja.
Ja, gibt's ja viele. Die Maske Jim Carrey, dieser gelbe Hut, den er getragen hatte. Also Hüte begegnen einen ständig. Gibt es denn irgendeine Hutform, jetzt kommen wir zum Alter, die wirklich jedem steht oder auch Menschen jünger machen kann?
Ach, weißt du, so allgemein kann man das halt nicht sagen. Ich hasse ja immer diesen Ausspruch, ich habe kein Hutgesicht. Also das gibt es nicht. Es gibt nicht kein Hutgesicht. Also es gibt nur Leute, die in ihrer Vergangenheit schlecht beraten wurden, sag ich immer, was den Hut betrifft. Klar, es gibt Gesichter, die können ganz, fange ich jetzt mal so bei den Frauen an, oder ich habe jetzt mal so die Frauen im Hinterkopf, die sagen das ja immer. Männer sagen das eigentlich selten mit dem Hutgesicht. Also es gibt Gesichter, die können, also den kannst du aufsetzen, was du willst, es sieht alles gut aus. Und es gibt halt irgendwie Menschen, denen stehen halt nur bestimmte Formen. Also wenn ich jetzt von mir ausgehe, meine Lieblingszeit sind ja die 20er Jahre, meine Lieblingshutmode ist die 20er Jahre. Das kann ich alles nicht tragen, das steht mir einfach überhaupt nicht. Und mir steht halt am besten Zylinder, ja. Melone und diese Bogart-Hüte, also Fedora-Hüte. Also die ganze Männerkollektion steht mir am allerbesten. Und ein Turban kann ich noch aufsetzen, aber dann hört schon auf.
Ja, immerhin.
Ja.
Ist doch schon mal. Ich habe einmal in meinem Leben einen Hut getragen und dann meinte ein fieser Freund von mir, du siehst aus wie ein Mrapfen. Dann meinte ich, was ist denn ein Mrapfen? Ja, halb Mensch, halb Krapfen. Und ab diesem Moment, der Hut war dann auch sofort wieder irgendwie in der Ecke und ich dachte mir, nee, auch so Mondgesicht, das kannst du nicht. Also Männer sind ja auch manchmal sehr, ne, eigen. Aber du sagst schon, also eigentlich ist für jeden was dabei.
Für jeden ist was dabei, auf alle Fälle. Also dabei bleibe ich.
Selbst für Napoleon, denn der hat ja auch seinen berühmten Zweispitz quer getragen. Die meisten Soldaten, glaube ich, längs. Und das macht ihn auf dem Schlachtfeld erkennbarer und charismatischer.
Ja, das stimmt.
Ja. Und dann gibt's ja auch noch den Zylinderhut. Und da habe ich gelesen, der wurde früher mit Quecksilber hergestellt. Wusstest du das?
Nein, das wusste ich nicht.
Das hat dann zu Vergiftungen geführt und die tremorartige Symptome verursacht.
Aber ich kann dir eine schöne andere Geschichte zum Zylinder erzählen. Du hast mich nämlich vorher gefragt, was mein kompliziertester Hut war. Dann sind wir so ein bisschen abgeschweift. Also ich habe, wie lange ist das her? Das ist 3 Jahre her, glaube ich. 2 oder 3 Jahre her, egal. Eine Anfrage bekommen von McDonald's, ob ich für Shirin David, für den Weihnachtsclip, einen Hut herstellen kann. Und ach, das war so eine Ausschreibung. Ich denke, das haben andere Hutmacher auch bekommen. Und es musste ein goldener Zylinder sein. Und zwar richtig golden.
Mhm. Also echtes Gold. Oder so Goldblatt. Nein, wie heißt es? Blattgold, oder?
Nee, also er musste einfach... dieses Foto, das mir geschickt wurde, so wie der aussehen sollte, zum Kostüm passend, das war einfach, das kennt man ja, der hat eigentlich hat es ausgesehen wie so eine, es gab doch immer diese Sektkühler.
Ja,
also das, wo man als Zylinder hatte und sowas Gold angemalt. Also einfach, das hat ausgesehen wie aus Plastik. Wie machst du so einen Hut? Also machst du den aus Stoff? Hat er ja irgendwo eine Falte? Der durfte keine Naht, nichts haben. Der musste aalglatt sein.
Mhm.
Wie geht das? Das Schlimme war, ich hatte mir zu dem Zeitpunkt mal wieder zum zweiten Mal das Handgelenk gebrochen und hatte zwar nur eine Schiene dran, aber ich wollte unbedingt diesen Hut machen. Das hat mich so richtig, war mein Ehrgeiz so richtig erfacht. Ich wollte den Auftrag kriegen. Und dann saß ich da, das war dann auch wieder so eine Sache, weißt du, kompliziert. Wie machst du das? Wie machst du das? Wie machst du das? Ja, dann habe ich einen Zylinder gemacht. Dann dachte ich, aber Gold, es gibt keinen goldenen Filz. Wenn ich ihn mit Stoff bespannt, hat er ja wieder Nähte.
Ja.
Ja, dann habe ich den einfach gefertigt aus Filz. Und bin dann ins Bastelgeschäft, habe Blattgold gekauft und habe ihn angemalt.
Also sind wir doch beim Blattgold. Ja, wunderbar. Gleicher Gedanke.
Das war wunderbar und schön. Das war echt schön. Das hat mich total, ich hatte das hat mich schlaflose Nächte gekostet, weil ich das unbedingt machen wollte. Und dann hatte ich eine Lösung und dann ging es ganz, ganz schnell.
Mhm.
Und das hat mich dann unheimlich gefreut, weil der war natürlich dann überall zu sehen. Und mein Sohn ist damals noch sehr viel gereist, weil er noch im Radsport sehr aktiv war.
Mhm.
Und er hat mir dann immer von jeder Autobahnraststätte, wo die da irgendwie bei McDonald's kurz eingekehrt sind,
ja,
hat er mir immer die Fotos geschickt mit dem Aufsteller von Shirin David und überall mein goldener Zylinder oben. Das war echt schön. Das
also,
hat mich gefreut.
Du bist auch bei den jungen Leuten durchaus trendy, ja?
Ja, und dann haben die alle plötzlich irgendwie mich da auf Instagram gefunden, mhm, und mir geschrieben. Und ja, das war schön.
Und das fand ich auch total sympathisch, als du erzählt hast hier, okay, bei Insta bin ich, aber wie zum Beispiel TikTok, das würde dir einfach nicht mehr liegen. Du magst es eher authentisch. Du hast eine Webseite, du bist bei Insta zu finden. Man kann dich googeln, man kennt dich ja auch in der Branche. Also jetzt jeden Trend musst du auch nicht mitmachen.
Nein, mein Handy ist für die Kommunikation mit den Kunden da,
mhm,
und ja, ein bisschen WhatsApp mit meinen Freunden. Mehr möchte ich damit gar nicht machen. Mich interessiert es auch nicht. Da liegt überhaupt gar nicht mein Fokus drauf.
Ja.
Ich pflege meine Webseite gut, das finde ich sehr, sehr wichtig. Und bei mir steht noch der persönliche Kontakt im Vordergrund.
Mhm.
Das ist mir viel wichtiger, ich möchte nicht auf TikTok oder irgendwo bewundert werden. Ich möchte, dass die Menschen zu mir kommen, dass sie einen Hut kaufen oder ja, ihren Hut reparieren lassen. Und ja, ich habe auch den Laden. Das ist so ein Herzensprojekt von mir, jetzt mal von den Hüten abgesehen. Ich habe auch als kleines Mädchen, mein Lieblingsspielzeug war mein Kaufmannsladen. Ich habe immer gern meinen Laden gehabt.
Ja, und den hast du jetzt ja auch.
Den habe ich jetzt auch. Und das ist, weißt du, dieser Kontakt,
ja,
zu den Kunden, das finde ich halt das Schöne. Und deshalb ist auch jeder Tag anders, weil ja immer andere Menschen zu mir in den Laden kommen. Natürlich, manchmal ärgert dich auch jemand. Das ist ja nicht immer alles nur toll.
Mhm.
Und dafür steht mein Klavier unten im Atelier. Da mache ich immer oben. Ich habe so einen Kipper an meiner Ladentür. Und dann mache ich den Kipper zu und dann spiele ich ein bisschen Klavier. Dann habe ich mich wieder abgeregt.
Also es hört sich ja wirklich einladend aus. Da müssen wir unbedingt alle vorbeikommen. Ich freue mich jetzt schon. Aber wir steuern ja schon ein bisschen auf den Sommer, auf den nächsten Sommer zu.
Ja.
Und was ich auch gelesen habe, dass du auch Hüte mit UV-Schutz anbietest.
Ganz genau. Es ist ja so, dass die Sonne oder immer gefährlicher wird. Und ich habe leider, das ist ja traurig, eine traurige Entwicklung, aber immer mehr Menschen haben Hautkrebs, also die Männer überwiegend oben am Kopf, weil das Haar natürlich schütterer wird,
ja,
indem man älter wird. Und aber auch die Frauen haben große Probleme. Und das hat mich dann dazu bewegt, dass ich da einfach auf diese Gruppe eingehe und Hüte für UV-Schutz so in den Vordergrund stelle.
Und zum Teil kommen die Kunden, Kundinnen dann auch direkt nach dem Hautarztbesuch
ganz
zu
genau
dir.
Ganz genau. Und dann berate ich sie und beruhige sie ein bisschen und mahnen aber auch, dass sie wirklich dann mal vielleicht 5 Minuten irgendeinen Modeaspekt weglassen, dass einfach das Allerwichtigste ist, dass sie gut geschützt sind. Weißt du, manchmal ist so, dann sagst du, ja, aber ich bin das nicht gewohnt, den Hut so aufzuhaben. Ich habe immer das und das auf und dann sage ich, ja, aber dann brauchen sie auch nichts aufsetzen. Das müssen sie als Mahnung sehen. Jetzt gewöhnen sie sich dran, das ist auch was.
Ja.
Hüte tragen. Menschen, die es gar nicht gewohnt sind, einen Hut zu tragen, die müssen es manchmal so ein bisschen lernen. Das ist so, man muss sich dran gewöhnen. Das ist ja so ein Gefühl, das kennen wir ja gar nicht mehr. Wir werden ja gar nicht mehr so groß.
Ja, das stimmt. Ja.
Also früher sind die kleinen Mädchen, mussten ja sogar die Kinder ihren Hut aufhaben, wenn sie aus dem Haus gingen. Das hat ja zum guten Ton gehört.
Ja, früher war einiges anders.
Ja.
Früher gab es in England auch eine Hutsteuer. Also je mehr Hüte du hattest, desto mehr Steuern musstest du zahlen. Und da gab es manche Leute, die haben deswegen auch Hüte mit mehreren Etagen getragen, um zu tricksen.
Das ist ja fast so. Das hört sich, weil du das jetzt gerade erzählst, Hüte mit mehreren Etagen. Ich bin geflogen.
Auf einem Hut?
Nein.
Okay.
Ich bin mit Eurowings geflogen und hatte einen Hutkoffer.
Oh.
Und dann hat mich beim Check-in Also ich hatte eine kleine Handtasche und diesen Hutkoffer. Und dann hat mich beim Check-in Mitarbeiterin derart getriezt und hat gesagt, dieser Hutkoffer ist kein Handgepäck. Da müsste ich jetzt 70 oder 80 Euro zahlen. Ui. Und dann habe ich mich furchtbar darüber geärgert, weil sie meinte, die Tasche, die ich rum habe, das sei mein Handgepäck. Mhm. Na, und ich durfte nur eins haben. Da habe ich gedacht, ja, was machst du denn jetzt? Ja. Da sind ja diese ganzen Hüte drin, in diesem Hutkoffer. Mhm. Sie sagt, du darfst nur eins haben. Also habe ich alles, was ich hatte, diese Tasche und alles, was ich sonst noch mir angerechnet hätte, in diesen Hutkoffer gestopft.
Ja.
Und es waren 6 Hüte, die habe ich alle genommen, habe sie auf den Kopf gesetzt.
6 auf einmal.
Übereinander gestapelt.
Mensch.
Genau, und so bin ich ins Flugzeug eingestiegen.
Und stand es danach im Guinness-Buch der Rekorde.
Nee, und die hat ganz komisch geguckt.
Also es ist schon manchmal sehr verrückt, oder?
Ja,
das erinnert
mich jetzt daran mit der Geschichte.
Es gibt viele lustige Geschichten, also die mit der Steuer ist jetzt nicht so lustig für die Menschen, die es damals getroffen hat, aber zum Beispiel der größte Hut der Welt, der hat einen Durchmesser von über 4 Metern.
Der Wahnsinn.
Ja, der wurde 2019 in Thailand aus Palmblättern übrigens geflochten.
Ja, anders wird es ja auch gar nicht gehen. Der muss ja ganz, ganz leicht sein.
Ja, ja.
Und also, ich habe noch mal eine Geschichte mit Hüten.
Ja, immer her damit.
Ich bin ja immer in Florenz, habe ich ja gesagt, einmal im Jahr, im Sommer. Und da gibt es so ein paar Hutfabriken. Da kaufe ich immer ein bisschen Material ein, ein bisschen Schleier, ein bisschen Filz, Stroh. Also es ist dann... ist immer wirklich wunderschön. Und dann habe ich halt auch ein bisschen zu viel Gepäck dann gehabt natürlich. Ich reise ja immer schon mit wenig Gepäck und dass ich mehr zurücknehmen kann. Also dachte ich, was machst du denn jetzt mit den Hüten? Da habe ich auch 4 Stück übereinander gesetzt, wo ich eingestiegen bin ins Flugzeug.
Das hat Muster bei dir.
Ja,
ja, da. Ja. Also, okay, aber es ist ja richtig, du hast richtig reagiert, so muss man das machen.
Ja?
Ja?
Nicht rumdiskutieren, sich nicht ärgern.
So ist es.
Ich habe mich so geärgert, wo ich gedacht habe, weißt du, das sind dann die Männer mit dicken Laptop-Taschen, die werden dann durchgelassen und du musst dann mit deinem Hutkoffer 80 Euro zahlen, also Wahnsinn.
Ja, also ich kenne das so ein bisschen von meiner Schwester. Meine Schwester lebt seit über 15 Jahren nicht mehr in Europa. Sie ist ausgewandert nach Afrika. Und wenn sie mal zu Besuch kommt, hat sie natürlich auch immer viel Gepäck und zieht dann immer 4, 5 Lagen Kleidung an, damit sie irgendwie in die Maschine kommt, ohne irgendwie Aufpreis zu zahlen. Und das ist ja völlig, also macht ja irgendwie auch keinen Sinn, ja. Gewicht ist ja Gewicht am Ende in der Maschine. Aber gut. Sie macht das alles richtig, alles gut. Ich muss dich aber noch, das muss ich dich auf jeden Fall noch fragen, denn du hast ja so ein bisschen erzählt, Shirin Davids und so weiter, aber kommen denn zu dir, wir reden ja unter uns, auch Prominente, hast du denn öfters mal jemanden, den du auch erkennst? Du musst jetzt keine Namen nennen, aber gibt es Leute, die bei dir im Geschäft, im Atelier sind, die du, wo du dir denkst, okay, den kenne ich von irgendwoher?
Ja, auf alle Fälle.
Okay.
Ja, das habe ich ja einige.
So, jetzt bin ich doch neugierig. Nein, also eher so Showbusiness oder Querbeet-Politiker, alles dabei.
Ja, bei mir ist ja in der Straße auch Politik, Medien, genau.
Ich merke schon, jetzt wird es sehr wortkarg. Nee, alles, du machst ja alles richtig. Ich weiß, du darfst da nicht drüber reden. Ist ja auch ein bisschen Vertraulichkeit und so weiter. Alles gut.
Aber ich mache auch viel. Also jetzt habe ich einen schönen Auftrag für die Philharmonie Berlin. Mhm. Also solche, das ist ja auch, wie soll ich sagen, das sind ja auch berühmte Menschen, berühmte Institutionen.
Ja, und die können vor allem auch was.
Ja, das ist toll. Ja. Das mache ich sehr, sehr gern. Also ich liebe das, weißt du, für irgendjemand Berühmtes was zu machen, das ist für mich wie wenn ich für meinen Nachbarn was mache. Das ist mir wirklich, mir ist es egal, bei mir zählt echt der Mensch. Aber was mehr mein Herz erreicht, ist, ich finde Theater toll, ich finde Ballett toll, ich finde, wenn ich sowas machen darf, das finde ich wunderschön für die Philharmonie natürlich. Ich als Musikliebhaberin, da freue ich mich wirklich drüber. Das
ja, bei dir zählt eben der Mensch, egal ob er prominent ist oder nicht.
Ja, und die Kunst und weißt du, das, was jemand kann, das finde ich halt, weil weißt du, Geld haben, müssen wir ja nicht politisch werden, aber Geld haben ist halt Glück oder nicht Glück. Ich meine, wenn du erbst und wenn du reich geboren wirst, und ich finde es halt einfach schade, dass man irgendwie sagt, ja, das belohne ich ja dann nochmals, das war das eben auch vorher, was ich gemeint habe.
Ja.
warum ist denn jetzt eine junge Frau, weißt du, die, ob die Studentin ist oder in kein reiches Elternhaus geboren ist, die ist doch nicht weniger wert und die will ja nicht weniger schön sein an ihrer Hochzeit wie eine Frau, die ja da auch nichts dafür kann, die in ein reiches Elternhaus geboren wird und die sich alles leisten kann. Und das finde ich einfach, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man daran immer denkt.
Ja. Ja, liebe Petra, wir sind fast schon am Ende der heutigen Folge, aber auch diese Frage möchte ich dir noch stellen. Gibt es einen Hut, den du unbedingt noch einmal machen möchtest? Also so dein persönliches Traumprojekt?
Also ich habe jetzt nichts im Kopf. Wahrscheinlich, wenn die nächste Anfrage kommt oder die Kostümbildner fordern ein Jahr immer raus, sei es Kino, sei es Theater, sei es ja Oper. Da kommt bestimmt noch was, was mich da herausfordert. Aber ich habe jetzt keinen Hut im Kopf, wo ich sage, das muss ich unbedingt noch machen.
Ja, da wird noch einiges kommen. Und wenn du in die Zukunft schaust, wird der Hut eher Kultobjekt bleiben oder auch ein Comeback im Alltag feiern, deiner Meinung nach?
Also ich habe so das Gefühl, vielleicht liegt es auch daran, dass mein Laden natürlich gewachsen ist und dass ich mehr Kunden habe und Stammkundschaft habe und immer neue Leute dazukommen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es ja, dass wieder mehr Hut getragen wird. Und vor allem tragen die Männer wieder mehr Hut. Junge Männer kommen, kaufen sich einen Hut, kaufen sich eine schöne Schiebermütze. Also das finde ich, ich hatte am Anfang vor 10 Jahren noch nicht so viele Hutkunden. Es waren noch mehr Frauen, aber meine Männerabteilung wächst ständig.
Hört sich schön an.
Ja, das ist.
Was die Hüte angeht, ja.
Das genau. Das ist auch toll. Und es macht einfach wahnsinnig viel Freude, auch dass die Männer kommen, sich einen Hut anfertigen lassen und dass die Männer sich im Workshop auch Hüte selber fertigen.
Ja, warum auch nicht? Wir müssen doch auch wegkommen von dieser Geschlechterrolle, ja?
Ja.
Ist ja gut, dass wir da auf einem guten Weg sind.
Ich hatte meinen Bräutigam, der hat sich seinen Hut für die Hochzeit selbst gemacht.
Toll.
Und hat so eine Freude. Und das, weißt du, sowas freut mich dann auch, wenn ich daran teilhaben kann. Und der hat noch nie genäht. Der kam zu mir zum Workshop und hat gesagt, ich habe nie in meinem Leben einen Faden durch ein Nadelöhr gebracht. Das habe ich noch nie gemacht. Und habe ich auch zu ihm gesagt, ah, da haben Sie ja Glück, Sie haben heute eine Workshop-Partnerin, die war Zahntechnikerin, sage ich, die kann Ihnen einfädeln. Sie sind doch immer so geschickt.
Ja, ja.
Und das hat ganz, ganz toll geklappt. Also
dank Petra Benz hat das funktioniert. Das war mein Gespräch mit einer Frau, die zeigt, dass ein Hut weit mehr ist als ein Accessoire. Und vielleicht habt ihr jetzt auch Lust bekommen, mal wieder was anderes auf den Kopf zu setzen als eine Kapuze oder eine alte Baseballmütze. Ich danke euch fürs Zuhören und ich danke vor allem dir, liebe Petra, für deine Zeit. Das war sehr, sehr spannend und vor allem authentischer Einblick in deine Arbeit. Alles Gute weiterhin für dich.
Darf ich noch so einen kleinen Aufruf
Natürlich.
Machen? Für die Hüte.
Unbedingt.
Ja, ich würde mir halt einfach wünschen und da spreche ich jetzt mal die Frauen an. Also es gibt so viel toll gekleidete Frauen. Schöne Schuhe, schöne Mäntel, ich rede jetzt mal vom Winter. Schöne Schuhe, schöne Mäntel, schöne Taschen, schöne Tücher und dann sitzt auf dem Kopf die Pudelmütze und das wäre total schön, wenn ihr euch einfach mal traut und meinen schönen Hut aufsetzt, dann wäre das einfach perfekt.
Mehr Mut für den Hut.
Mehr Mut zum Hut.
Und denkt dran, manchmal braucht es nur den richtigen Hut, um die Welt mit anderen Augen zu sehen.
Ja.
Liebe Petra, alles Liebe für dich. Dankeschön.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchtern-bis-nüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.